NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind neben anderen die Themen dieses Dienstags. Zwei weitreichende Verbraucherurteile. Zum einen stärkt der Europäische Gerichtshof den digitalen Verbraucherschutz gegenüber Suchmaschinen und bekräftigt das Recht auf Vergessenwerden. Dazu auch der Kommentar. Zum anderen sind Bearbeitungsgebühren für Verbraucherkredite unzulässig. Dies eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Dritter Besuch von Bundesaußenminister Steinmeier in der Ukraine. Er findet das Land von Mal zu Mal zerrissener vor. Es weht ein schärferer Wind im Europawahlkampf zwischen CSU und SPD. Die Rede ist von diffamierenden Attacken. Volkswagen schluckt Scania. Die Übernahme ist zur heutigen Hauptversammlung perfekt geworden. Und Drohungen gegen Uli Hoeneß und seine Familie. Der ehemalige Präsident des FC Bayern ist Opfer einer Erpressung geworden. Erbittert wird seit Jahren um die Frage gestritten, gibt es ein Recht auf Vergessenwerden im Internet? Auch in Deutschland ist ja deshalb schon der ein oder andere Prozess geführt worden. Nun gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und ja, es gibt ein Recht auf Vergessenwerden. Suchmaschinen müssen Links löschen, wenn es um unliebsame Daten aus der Vergangenheit des Nutzers geht, die Dritte eingestellt haben. Zum Urteil und dem Fall, Jakob Mayer.
Vor 16 Jahren erschienen in der spanischen Zeitung La Vanguardia Artikel über die Zwangsversteigerung eines Grundstücks. Es war gepfändet worden, weil der Eigentümer Schulden hatte bei der Sozialversicherung. In der realen Welt ist die Sache längst ausgestanden, nicht aber in der virtuellen Welt. Jedes Mal, wenn Mario Costecha González seinen Namen bei Google eingab, kam der Verweis auf die Zeitungswebseite mit der missliebigen, inzwischen überholten Information über die Zwangsversteigerung. Eine Klage gegen die Zeitung scheiterte vor einem spanischen Gericht. Auch Google weigerte sich, den entsprechenden Link aus der Ergebnisliste zu löschen. Aber jetzt stärkt der Europäische Gerichtshof das Recht von Personen, im Internet vergessen zu werden. Google und andere Betreiber von Internetsuchmaschinen müssen unter Umständen Verweise auf Internetseiten mit sensiblen persönlichen Daten aus der Ergebnisliste löschen. Die Richter in Luxemburg stellen fest, wenn Betreiber einer Internetsuchmaschine personenbezogene Daten von einer anderen Internetseite anzeigen, dann sind die Suchmaschinenbetreiber verantwortlich. Sie müssen dafür sorgen, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten das Recht auf Privatsphäre geschützt wird. Wer bei einer Internetsuchmaschine den Namen einer Person eingibt, bekommt möglicherweise Informationen über viele Aspekte von deren Privatleben, die ohne die Suchmaschine nie so verknüpft worden wären. Das erlaubt einen strukturierten Überblick, ein detailliertes Profil. Aber die Betroffenen haben ein Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Darauf können sie sich berufen und sie können Links, die dem widersprechen, aus der Ergebnisliste löschen lassen. Zum Beispiel dann, wenn die Informationen sehr alt oder überholt sind. Das gilt allerdings nicht unbedingt für Personen des öffentlichen Lebens. Überhaupt hat der EuGH unterstrichen, dass bei diesem Thema verschiedene Interessen und Grundrechte sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssten. Von Belang ist demnach zum Beispiel, welches Interesse die Öffentlichkeit an den fraglichen Informationen hat. Der konkrete Fall geht jetzt zurück an ein spanisches Gericht. Und egal wie es ausgeht, Mario Costecha González braucht den Schutz aus Luxemburg eigentlich nicht mehr. Wenn man seinen Namen jetzt bei einer Suchmaschine eingibt, dann geht es längst nicht mehr um Schulden. Da erscheinen neben seinem Namen die Stichworte EuGH und Google.
Reaktionen aus der Politik. Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, zum Beispiel meint, der EuGH habe dem Grundrecht auf Datenschutz erneut einen hohen Stellenwert eingeräumt. Und weiter.
Wichtig ist, dass der EuGH festgestellt hat, dass das Recht gilt des Landes, in dem die Leistung angeboten wird. Das heißt, auch für amerikanische Unternehmen gilt in Europa europäisches Recht. Das ist das sogenannte Marktortprinzip. Und ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung auch dazu führen wird, dass die Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung in Europa und vor allen Dingen in Deutschland noch einmal an Fahrt gewinnen wird.
Bundesjustizminister Heiko Maas. Diese geplante europäische Datenschutzgrundverordnung ist seit langem strittig und noch immer im Gesetzgebungsprozess. Die möglicherweise bedeutenden Auswirkungen des Google-Urteils auf den Datenschutz bewertet Karin Bentsch.
Das Internet vergisst nie, war bisher die Mahnung. Doch das könnte sich nun ändern, denn der Europäische Gerichtshof verpasst dem Netz einige Gedächtnislücken. Und das ist gut, denn es stärkt die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz von Nutzern im Internet. Das Urteil ist überraschend, denn die Richter haben gegen die Auslegung des Generalanwalts votiert, der zuvor zu einer gegensätzlichen Einschätzung gekommen war. Und das passiert nicht allzu häufig. Und das Urteil ist mutig, weil es die Betreiber von Google und anderen Suchmaschinen in die Schranken weist und ihre Arbeit neu bewertet. Danach sind die Unternehmen eben nicht nur Vermittler, sondern auch Herausgeber von Informationen. Und die Treffer der Suchliste, die man erhält, wenn man einen Namen zum Beispiel bei Google eingibt, sind keine neutralen Sammlungen von Webseiten. Es sind vielmehr Informationspools, mit denen man Profile von Menschen erstellen kann. Doch bei der Umsetzung ergeben sich viele Fragen. Laut dem Urteil sollen sich die Betroffenen direkt an die Betreiber wenden. Selbst wenn das in Zukunft viele tun sollten, werden sie ihre Interessen tatsächlich ohne weiteres gegen die Interessen eines Konzerns durchsetzen können? Vor allem dann, wenn der Suchmaschinenbetreiber keinerlei Interesse daran hat, die Verweise zu löschen. So wie im aktuellen Fall des Spaniers, der geklagt hatte. Nun könnte man dagegen halten, dass sich die Betroffenen bei Schwierigkeiten an die zuständige Datenschutzbehörde oder an Gerichte wenden können. Doch wie viele User, die ihre Rechte im Netz verletzt sehen, werden diesen möglicherweise langen Weg tatsächlich gehen? Hinzu kommt, dass ja lediglich der Link in einer Suchmaschine gelöscht werden soll, also der Wegweiser zur Quelle. Die Quelle selbst, die Website mit dem heiklen Inhalt, bleibt dennoch bestehen. Macht man einen Strich drunter, ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Recht auf Vergessenwerden im Internet ein starkes Signal. An der Umsetzung muss aber noch gearbeitet werden. Wichtig wäre vor allem, dass die europäische Datenschutzrichtlinie nun endlich vorankommt. Das Europaparlament hat dafür gestimmt. Nun müssen die Mitgliedsländer das mittragen. Auch Deutschland, das sich bislang dagegen gesperrt hat. Damit Politik in Zukunft wieder mehr gestaltet und über den Datenschutz im Internet nicht nur von Gerichten entschieden wird.
Zum Google-Urteil ein Kommentar von Karin Bentsch. An manchen Tagen ist das halt so und auch heute ist es so. Es gibt gleich zwei wegweisende Urteile für Verbraucher. Im Fall gleich geht es um Kreditnehmer. Und viele brauchen hin und wieder mal einen Kredit zum Kauf größerer Anschaffungen, für neue Küchenmöbel, den Umbau des Badezimmers und, und. Zinsen für einen Raten- oder Verbraucherkredit sind unumgänglich, geschenkt. Aber Bearbeitungsgebühren der Geschäftsbanken und Sparkassen sind ein Ärgernis. Und sie sind unzulässig. Mehr von Martin Röber.
Das lang erwartete Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs ist gefallen. Banken dürfen für Verbraucherkredite keine Extragebühren verlangen. Die höchsten deutschen Richter stufen entsprechende Klauseln als unwirksam ein. Sie benachteiligen die Verbraucher unangemessen. Auf die Banken und Sparkassen kommen nun Rückforderungen in Millionenhöhe zu. Die beiden Musterfälle lieferten die Postbank und die Nationalbank. Geklagt hatten ein Ehepaar und die Schutzgemeinschaft für Bankkunden. So hatte die Postbank für ein Nettodarlehen in Höhe von 40.000 Euro neben 5,5% Zinsen zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1.200 Euro verlangt. Genau diese Summe muss die Bank jetzt zurückzahlen. Eine Reihe von Oberlandesgerichten hatte schon seit einiger Zeit solche Klauseln für unwirksam erklärt. Ein Grundsatzurteil des BGH stand aber noch aus. Jetzt können betroffene Kunden ihre Bearbeitungsgebühren zurückverlangen. Wolfgang Benedikt Jansen von der Schutzgemeinschaft für Bankkunden.
Ich freue mich natürlich. Jetzt ist es geklärt durch den BGH. Die Darlehensbearbeitungsgebühr ist unwirksam und es hat er mit klaren, deutlichen Worten entschieden. Und ich bin darüber sehr glücklich und Rechtsklarheit ist jetzt in diesem Punkt hergestellt. Ich würde jetzt denjenigen, die Bearbeitungsgebühren nach dem 01.01.2011 bezahlt haben, zu prüfen, ob sie die zurückverlangen wollen.
Die Bundesrichter argumentieren. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist nur von Zinszahlungen die Rede. Wenn Banken zusätzlich noch ein Bearbeitungsentgelt verlangen, würden sie den Aufwand für Tätigkeiten auf die Kunden abwälzen, die sie in eigenem Interesse erbrächten oder zu denen sie gesetzlich verpflichtet seien. Allein beim Bundesgerichtshof liegen noch rund 100 Revisionsanträge. Und bei den Ombudsleuten der Versicherungen zählt man 3000 Anträge. Ulrich Wiechers, Vorsitzender des Bankensenats beim BGH, sprach von einem Tsunami an Fällen, der über das Karlsruher Gericht hereingebrochen sei.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach den wegweisenden Verbraucherurteilen nun zur Ukraine-Krise. Der ukrainische Regierungschef Jasenyuk war heute bei EU-Kommissionspräsident Barroso und zeigte sich höchst unbeeindruckt wegen des jüngsten Gasstreits mit Russland. Russland pocht auf umgehende Begleichung der Gasrechnungen. Für den beinahe Pleitestaat Ukraine gab es etwas Finanzhilfe von der EU. Ansonsten blieb Barroso nur übrig, an die Dialogbereitschaft aller Konfliktbeteiligten zu appellieren. Wesentlich mehr konnte Außenminister Steinmeier bei seinem Besuch dort auch nicht ausrichten. Horst Kleuser.
Die Bemühungen der OSZE, auch der Bundesregierung, stehen unter keinem guten Stern. Obwohl Außenminister Steinmeier heute in Kiew Gespräche mit der Übergangsregierung führte und zum nationalen Dialog mahnte, waren die meisten Hoffnungen am Nachmittag schon wieder zerstört. Kiew blickt zunächst auf die internationale Ebene. Das ist die Ukraine, die Europäische Union, die USA und die Russische Föderation. Der Schlüssel zur Stabilisierung der Situation im Osten befindet sich nicht in Kiew, sondern in Moskau. Deshalb, sobald man aufhört, die Separatisten und Terroristen zu unterstützen, wird die Situation sehr viel besser werden, als sie jetzt ist. Doch während Ministerpräsident Jasenyuk, der in Brüssel später über weitere Hilfsgelder verhandelte, morgens noch für einen runden Tisch warb, weigerte sich die eigene Regierung in Kiew, die Separatisten dazu überhaupt einzuladen. Zur Begründung sagte man, Verhandlungen seien nur mit Kräften möglich, die legitime politische Ziele verfolgten und kein Blut an den Händen hätten. Moskau kritisiert diese Nichtteilnahme als Unwillen und sieht darin ein ernsthaftes Hindernis. Es ist nur ein zynischer Trost, dass auch zuvor die Separatisten in der Ostukraine erklärt hatten, sie nähmen am runden Tisch auch nicht teil, man sähe darin ja gar keinen Sinn, man sei auch nicht eingeladen und habe keinen Kontakt zur OSZE. Steinmeier hatte zuvor die Lage als bedrohlich und gefährlich gekennzeichnet und darauf gedrungen, Bedingungen zu schaffen, um am 25. Mai einen neuen Präsidenten wählen zu können. Diesem Ziel diente auch ein zuvor nicht angekündigtes Treffen mit dem reichsten Mann der Ukraine, Renat Achmetow. Der Milliardär aus Donetsk versicherte Steinmeier, er finanziere keine Separatisten. Er glaube, dass bis auf zwei Städte am 25. Mai überall gewählt werden könne. In der Nachbarregion Luhansk wurde heute der selbsternannte Volksgouverneur Valery Bolotow von Unbekannten niedergeschossen. Die Rebellen machen Kiew für den Mordversuch verantwortlich. Und auch wirtschaftlich wird es immer enger für die Ukraine. Der Sprecher des Energieriesen Gazprom, Sergei Kuprianow, sagte heute in Moskau, die angelaufenen Schulden betragen zurzeit 3,5 Milliarden US-Dollar. Es hat überhaupt gar keinen Sinn zu warten. Deswegen, ausgehend von den monatlichen Zahlungen laut unserem Vertrag, haben wir heute eine Rechnung für die Ukraine ausgestellt. Danach muss das Land nicht nur die 2,5 Milliarden Euro Schulden bezahlen, sondern bekommt ab Anfang Juni nur noch Erdgas gegen Vorkasse. 1,2 Milliarden Euro. Unverrichteter Dinge ist heute auch der Fraktionsführer der Linken aus Moskau abgereist. Gregor Gysi wollte als Vermittler versuchen, Bewegung in die Friedensbemühungen zu bringen, wurde aber nach einem Termin beim Parlamentspräsidenten Naryschkin in der Duma von den Medien in Russland kaum wahrgenommen.
Der Europawahlkampf in Deutschland ist bislang recht unaufgeregt gelaufen. Hitzige Auseinandersetzungen zwischen den großen Parteien sind ja auch schwierig, wenn man zusammen in einer großen Koalition regiert. In den grundlegenden Fragen der Europapolitik besteht ja der Unterschied zwischen Union und SPD in Nuancen. Nun hat der Wahlkampf doch noch an Fahrt aufgenommen. Der Ton wird giftiger. Julia Barth.
Den Aufschlag zum innerkoalitionären Wahlkampf machte Markus Ferber, CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl, der am Wochenende die flüchtlingsfreundliche Politik seines SPD-Konkurrenten Martin Schulz scharf kritisierte.
Die Schlepperbanden in Afrika haben damit einen Geschäftsführer bekommen. Das ist zynisch und ist menschenverachtend.
Zynisch und menschenverachtend sind für die SPD dagegen wohl die Angriffe auf ihren Spitzenkandidaten. Kaum jemand im Willy-Brandt-Haus, der sich nicht laut über bayerischen Populismus empört.
Was die Union dort veranstaltet, ist eine böse Verunglimpfung,
findet SPD-Chef Sigmar Gabriel und fordert Angela Merkel und Horst Seehofer auf, ein Machtwort zu sprechen und dafür zu sorgen, dass sich das nicht wiederholt.
Wenn wir beginnen, zum Beispiel bei der europäischen Flüchtlingspolitik, die Parolen der Rechtsradikalen und Rechtspopulisten durch konservative Parteien hoffähig zu machen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die am Ende im Europäischen Parlament sitzen.
Doch die Kanzlerin denkt nicht daran, die Attacken der Union per Machtwort zu regeln. Über ihren Generalsekretär Peter Tauber ließ sie ausrichten:
Die Sozialdemokraten und auch Herr Schulz sind auch Freunde der deutlichen Aussprache. Wenn man selber deutlich und hart mit anderen streitet, darf man nicht an der Stelle in ein weinerliches Mimimi verfallen. Und Sozialdemokraten müssen sich da auch gefallen lassen, dass man sie mal härter anpackt.
Sprach's und legte nach. Martin Schulz sei der falsche Kandidat, um deutsche Interessen in Europa zu vertreten, ist sich der CDU-Generalsekretär sicher. Wahlkampf, hurra. Doch auch die SPD hat zügig den Modus gewechselt. Martin Schulz:
Es gilt in der Politik der alte Grundsatz, viel Feind, viel eher. Die sollen sich mal nicht täuschen. Die Angriffe mobilisieren unsere Genossinnen und Genossen noch mehr als bisher.
Die Mobilisierung der Wähler ist wohl auch das, was die CSU umso mehr antreibt, je näher der Wahltermin rückt. Sie will unbedingt verhindern, allzu viele Stimmen an die Freien Wähler und die Alternative für Deutschland zu verlieren und versucht deshalb mit der Debatte um Kindergeld für Saisonarbeiter zu punkten. Die beziehen die familienpolitische Leistung als steuerpflichtige Arbeitnehmer nach geltendem Recht auch dann, wenn ihre Kinder nicht in Deutschland leben. Ungerecht findet die CSU, die die Leistung möglichst streichen will und sich damit direkt wieder Populismusvorwürfen ausgesetzt sieht. Zu Unrecht, sagt Generalsekretär Andreas Scheuer.
Es geht doch nicht um Populismus. Wenn eine politische Partei eine soziale Verwerfung, eine Ungerechtigkeit anspricht, dann kommt man gleich mit Populismus. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch, dass man solche Themen anspricht, die einfach ungerecht sind.
Fest steht, 12 Tage vor der Europawahl steigt die Nervosität. Der Wahlkampf hat begonnen, auch innerhalb der Großen Koalition.
Volkswagen hat freie Fahrt auf dem Weg zu einer schlagkräftigen Lkw-Gruppe unter seinem Konzerndach. VW erhält die volle Kontrolle über Scania. Ohne die restlichen Minderheitsaktionäre in Schweden hat der Konzern künftig das alleinige Sagen. Am Morgen, pünktlich zum Start seiner Hauptversammlung in Hannover, hatte Volkswagen die Nachricht erhalten. Der Bericht von Hilke Jansen.
Die Zitterpartie ist überstanden. Volkswagen kann den schwedischen Lkw-Bauer Scania komplett übernehmen. Der Konzern hatte schon lange vor, seine beiden Lastwagentöchter MAN und Scania enger aneinander zu binden. Bisher hatten sich die beiden Nutzfahrzeugableger dagegen gesträubt. Jetzt kann VW bei Scania durchregieren und VW-Vorstandschef Martin Winterkorn freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
In der Folge unseres erfolgreichen Angebots erwarten wir im Durchschnitt ein langfristiges Synergiepotenzial von mindestens 650 Millionen Euro operativem Ergebnis, pro Jahr natürlich. Und zwar zusätzlich zu den bereits kommunizierten Synergien von mehr als 200 Millionen Euro, die wir bis Ende 2014 heben werden.
Zuerst muss VW allerdings kräftig investieren. Dass der Konzern gut 90% der Anteile an Scania besitzt, kostet rund 6,7 Milliarden Euro. Dafür will Volkswagen mit seiner neuen Lkw-Allianz aber kein geringeres Ziel erreichen, als an die Spitze der Nutzfahrzeugbranche zu kommen. Der hohe Preis für Scania, sagt VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh, sei absolut angemessen.
Wir wollen ja nicht auf dem Niveau bleiben, was wir im Moment haben, sondern wir wollen ja mehr LKWs verkaufen. Das ist ja Sinn der Sache. Also über das Thema gemeinsamer Einkauf, Entwicklung, aber dann vielleicht auch Nutzung von Modulen und so weiter, dann auch zu gucken, was man da das Maximale rausholen kann.
Auf der Hauptversammlung in Hannover zeigten sich viele Aktionäre mit der vollständigen Übernahme von Scania zufrieden. Volkswagen, so hieß es, habe nun ein Problem weniger. An anderen Stellen gibt es aber durchaus noch Schwierigkeiten. Ein Weltkonzern wie VW habe eben immer irgendwo Baustellen, sagt der Präsident des Aktionärsschützervereins DSW, Ulrich Hocker.
China ist auf dem Zenit. Die Wachstumsraten von über 7% sind gerade so gehalten worden. Also es war früher besser. Brasilien bricht zweistellig zusammen, der Umsatz. Da müssen neue Modelle her. Indien ist ein Markt, der nicht geeignet ist für die Luxuskarossen des VW-Konzerns. Da muss ein kleines Auto hin. Es wird da höchste Zeit.
Als weitere Herausforderung sehen die Aktionärsschützer auch die Baukastenstrategie des Autobauers. Bis 2016 sollen 4 Millionen Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit gleichen Teilen produziert werden. Das macht die Herstellung flexibler und billiger. Wie viel die Strategie genau einspart und welche Stolpersteine es gibt, auch dazu gab es in Hannover Fragen. Trotz aller Kritik räumen die meisten Aktionärsvertreter unterm Strich aber ein. Volkswagen geht es gut, die meisten Zahlen sehen erfreulich aus und auch die Dividende ist gestiegen.
Studieren in Europa? Die Wahl kann zur Qual werden, bisher. Hilfe kommt vom neuen Ranking der EU-Kommission. Das ist kein klassisches Ranking, das die 100 Top-Unis auflistet, sondern ein Internet-Tool. Nutzer können sich dabei anhand ihrer persönlichen Studieninteressen und Prioritäten Ranglisten erstellen lassen. Die Datenbasis jedenfalls ist riesig. Informationen von Alexa Gottbessen.
EU-Bildungskommissarin Androulla Vassiliou ist stolz.
This ranking breaks new ground in Europe and across the world.
Ganz neue Wege gehe die Europäische Union mit diesem Hochschulranking. Und in der Tat gibt es nicht die übliche Liste mit den Top-Unis. U-MultiRank ist ein Internet-Tool. Und dabei bekommt jeder Interessierte ein ganz persönliches Profil erstellt, erklärt Bildungsforscher Frank Ziegele, der das Ranking mitentwickelt hat.
Jeder kann sich selbst das heraussuchen und sein eigenes Ranking produzieren, weil nur das macht Sinn, was wir bisher in der Welt haben, ist relativ bedeutungslos, weil Leute wissen, naja gut, der ist Nummer 10 in der Welt, aber keiner weiß warum und was dahinter steckt. Wir decken das auf.
Auf der Internetseite umultirank.org kann ein Abiturient beispielsweise sein Wunschstudienfach auswählen und dann anklicken, ob ihm der Praxisbezug in der Ausbildung besonders wichtig ist, ein intensiver Kontakt zu den Lehrenden, Forschung am Institut oder die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Diese Indikatoren lassen sich dann noch gewichten und fertig ist eine persönliche Rangliste, die ganz anders ausfallen kann als klassische Rankings, weil sie viel differenzierter ist, erklärt Franz van Wucht vom Center for Higher Education Policy Studies aus den Niederlanden.
That is exactly what this ranking is trying to do, to show the diversity.
Die Datenbasis ist weltweit einmalig. Beurteilt werden die Leistungen von 880 Universitäten und Fachhochschulen, nicht nur aus Europa, sondern aus mehr als 70 Ländern weltweit. Die Bewertung stützt sich auf Selbstauskünfte der Hochschulen und klassische Kriterien wie die Zahl wissenschaftlicher Publikationen und der angemeldeten Patente. Eingeflossen ist aber auch das Urteil von 60.000 Studierenden, die per Fragebogen ihre Meinung sagen konnten. Für Bildungskommissarin Vassiliou zeigen die Ergebnisse, wie vielfältig die Bildungslandschaft ist, und das soll auch so bleiben.
We need many kinds of universities.
Die Hochschulen müssen ein breites Spektrum abdecken. Wir brauchen die Fachhochschule mit guter Vernetzung in der Region, genauso wie herausragende Forschungseinrichtungen.
Research universities.
Diese Vielfalt zeigt umultirank.org bisher allerdings nur für 4 Fächer, nämlich Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik und BWL. Im nächsten Jahr soll das Spektrum erweitert werden, dann kommen Informatik, Psychologie und Medizin dazu.
Der verurteilte Steuerhinterzieher Uli Hoeneß ist Opfer einer versuchten Erpressung geworden. Ein ehemaliger Häftling hat dem früheren FC Bayern-Präsidenten Probleme in dessen bevorstehende Haft angedroht, falls er nicht einen 6-stelligen Betrag in bar bezahle. Der Erpressungsfall war schnell gelöst, der Erpresser bei der Geldübergabe geschnappt. Die Einzelheiten von Oliver Bendingsen.
Eines muss man dem Erpresser lassen. Wie es in Gefängnissen zugeht und wie Gefangene andere Häftlinge schikanieren können, das weiß er. Der 50-jährige Münchner ist nämlich mehrfach vorbestraft und hat etliche Jahre in bayerischen Haftanstalten zugebracht. Uli Hoeneß, so drohte er in seinem am Samstagvormittag eingegangenen Erpresserschreiben, werde es dort schlimm ergehen. Außer er sei bereit, mehr als 200.000 Euro an den Absender des Briefes zu zahlen. Der werde ihn dann, so Florian Gliwitzki von der Staatsanwaltschaft München II, vor dem Unheil nach seinem Haftantritt bewahren.
Herr Hoeneß hat sich umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle gewendet. Es wurde auch die Staatsanwaltschaft beteiligt. Es ist uns gelungen, am Samstagabend den Erpresser festzunehmen.
Die Aktion verlief wie in einem Krimi-Drehbuch. Mit seinem Fahrrad fuhr der 50-Jährige an der Bushaltestelle Münchner Süden vor, die er in seinem Brief als Übergabeort angegeben hatte. Dann fasste er in den Papierkorb und holte genau das Päckchen heraus, das eine Stunde zuvor nach Einbruch der Dunkelheit dort ein Polizeibeamter deponiert hatte. Und genau in dem Augenblick stürzten dann mehrere Beamte in Zivil hinter dem Gebüsch hervor, hinter dem sie sich versteckt gehalten hatten. Der Erpresser trat dann heftig in die Pedale seines Fahrrads, um zu entkommen, lag aber bald auf dem Asphalt. Ob die Polizei da etwas mitgeholfen hat, bleibt unklar. Jedenfalls musste der 50-Jährige erstmal zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden, bevor es zur Vernehmung ging. Und da wollte die Polizei, so Staatsanwalt Florian Gliwitzki, schon wissen, ob die Drohungen nur pure Angabe waren oder ob der Münchner Verbindungen zu irgendwelchen Knastnetzwerken hatte, die, wie etwa in Kreisen der Russenmafia, auch von außen Strafaktionen durchführen oder Häftlinge gezielt schikanieren.
Es hat dieser Mann jedenfalls behauptet, dass er die Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Und inwieweit das zutreffend ist, ist unter anderem auch Gegenstand der Ermittlungen.
Uli Hoeneß möchte den Vorfall nicht kommentieren. Er ist wohl auch genug damit beschäftigt, nachzudenken, wo er seine Haftzeit nun verbringen wird. Landsberg am Lech, wohin er partout nicht möchte, steht in seinem Vollzugsplan jedenfalls immer noch an erster Stelle. In Frage kommen auch die moderne Justizvollzugsanstalt in Landshut und Bernau am Chiemsee, wo es entgegen allen Erwartungen und anders als in Hoeneß' Villa aber keinen garantierten Seeblick gibt.
Conchita Wurst, die vollbärtige Siegerin des Eurovision Song Contest, erregt weiter die Gemüter in Russland, wo nun über einen eigenen Musikwettbewerb mit traditionell familiärem Anstrich nachgedacht wird. In Österreich dagegen ist die freudige Aufregung am dritten Tag nach dem ESC-Sieg ungebrochen, die gesellschaftspolitische Diskussion aber auch und die obersten Politiker des Landes wollen sie ebenfalls vereinnahmen. Ralf Borchert.
Die jüngste Nachricht im Hype um Conchita Wurst in Österreich kommt von ganz oben. Bundeskanzler Werner Faymann wird, das ist offiziell bestätigt, am kommenden Sonntag einen Empfang für die Song Contest-Siegerin geben. Im Anschluss will Conchita Wurst vor dem Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz ein Konzert geben, nachdem sie, wie die Kronenzeitung berichtet, vom Balkon des Kanzleramts den Fans zugewunken hat. Ihr erstes großes Interview nach der Rückkehr aus Kopenhagen gab Conchita Wurst dem österreichischen Fernsehen ORF. Ist das Land beim Thema Homosexualität und Transsexualität wirklich toleranter geworden?
Natürlich hat sich ganz, ganz viel getan. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und das sieht man auch, dass eine enorme, enorme Dynamik in dieser Thematik entsteht. Die konservative Seite wird größer, aber auch die an Fortschritt denken. In Österreich gibt es auch noch sehr, sehr viel nachzuholen. Man muss aber schon auch sagen, dass wir in einem sehr, sehr toleranten Land leben.
Tatsächlich ist eine heftige, auch politische Debatte entbrannt. Die Partei von Bundeskanzler Faymann, die sozialdemokratische SPÖ, will neben der eingetragenen Partnerschaft, die es in Österreich für Schwule und Lesben gibt, auch das Adoptionsrecht durchsetzen. Dagegen gibt es bei der konservativen Volkspartei ÖVP, Regierungspartner in der Großen Koalition, noch heftigen Widerstand. Auch quer durch die Medien zieht sich der Conchita-Wurst-Hype vom Boulevardblatt Österreich mit aktuell 6 Wurstseiten, Schwerpunkt Fotos, wie Tom Neuwirth ohne Bart und Perücke aussieht, bis zur ZIP2 im ORF, vergleichbar mit den Tagesthemen. Dort sagt der bisher bekannteste Homosexuelle des Landes, Opernball-Moderator Alfons Haider, zur Frage, ob der Song-Contest-Sieg mehr Toleranz bedeutet:
Lassen wir die Kirche jetzt im Dorf. Hätte sie nicht gewonnen, wäre sie nicht einmal ins Finale gekommen, hätte es jetzt nicht so viele Schulterklopfer. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein junger Mann, der eine Frau spielt mit Bart, der einen ersten Platz gewonnen hat und diesem Land alle ungeheuer glücklich gemacht hat. Wir sind Song Contest, werden sicher 5 Millionen sich denken. Ich würde mir wünschen, dass diese 5 Millionen dann auch aufstehen, wenn wir nicht den Song Contest gewinnen das nächste Mal.
Als sich der Journalist Alfons Haider 1997 outete, sorgte das für Riesenwirbel und heftige Anfeindungen. Seitdem sei viel passiert in Richtung Gleichstellung, sagt Haider, aber Homophobie bleibe, vor allem auf dem Land, außerhalb der großen Städte, sehr präsent.
Wir sind viel, viel weiter gekommen, aber man muss aufpassen, dass es nicht vielleicht wieder mal zurückschlägt. Man muss aufpassen, dass man noch viel mehr erreicht. Wir sind 17 gewesen, das war vor 40 Jahren. Und da war Schwulsein also ein berufliches Todesurteil, mehr oder weniger. Und die Jungen heute, hoffentlich kriegen die viel, viel, viel mit, auch von diesem Song Contest. Conchita Wurst hat eine neue Seite aufgeschlagen. Und es wird vielen, vielen jetzt noch schwieriger werden und schwieriger sein, homophob weiter zu sein.
Das war es jetzt von uns. Ihnen einen angenehmen Abend. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnerer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.